Ich begrüße euch ganz herzlich zur diesjährigen Weihnachtsfolge des Nachgefragt-Podcast. Ich bin Michi und auch in diesem Jahr habe ich ein Special für euch mit einem ganz besonderen Gast. Mit Ralf Kaspers spreche ich über Neugier, Fehlerkultur und welche Werte die Gesellschaft zusammenhält. Ich wünsche euch nun viel Freude mit der Folge. Auch in der diesjährigen Weihnachtsfolge habe ich wieder einen besonderen Gast für euch. Ich begrüße ganz herzlich den wunderbaren Ralf Kaspers. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank, ich freue mich sehr.
Die Freude liegt ganz auf meiner Seite, denn ich finde, dass im deutschsprachigen Raum kaum jemand mehr für Neugier, für Bock am Verstehen steht wie du.
Jetzt tust du Armin Maywald und Christoph Biemann natürlich sehr, sehr weh, weil ich bin ja mit denen groß geworden und ich finde, die machen das auch so. Wobei, wenn ich drüber nachdenke, es gibt so viele, gerade im Kinderfernsehen oder Kinderprogramm, die einfach, also wie Newton sagte, also ich stehe auf den Schultern von Riesen.
Ja, natürlich, Armin und Christoph sind feste Größen und die Maus steht auch für diese Werte. Ich muss aber sagen, ich bin ein Fan erster Stunde, ich habe damals schon Wissen macht A geguckt und ich glaube, für meine Generation ist jemand wie du ein wichtiges Role Model. Also bei mir jetzt zum Beispiel, nur wenn ich jetzt von mir spreche, du bist ein Mosaik, wenn ich mir angucke, wo ich heute stehe. Also ich habe Physik studiert und habe Wissenschaftskommunikation als etwas sehr Wichtiges empfunden, immer. Und Menschen wie du haben es geschafft, dass Dinge verstehen nichts Uncooles ist. Natürlich haben Armin und Christoph das auch. Die Maus habe ich immer geguckt. Jetzt spreche ich aber mit dir und ich würde dir das gerne einmal sagen, dass so Leute wie du meine Generation geprägt hat.
Vielen Dank. Das freut mich total. Es ist so, dass ich damit ja nie gerechnet habe, als ich angefangen habe beim Mausclub oder auch bei der Sendung mit der Maus oder dann bei Wissen macht A, dass das so mal enden würde.
Sind denn so Werte wie Neugier, Bock aufs Verstehen, neue Dinge. Ist das etwas, was dir schon immer wichtig war?
Ich überlege gerade mal. Also in meiner Schulzeit, ich war zwar neugierig, aber ich glaube, dass meine Lehrerinnen und Lehrer das vielleicht anders beurteilen würden. Also ich habe immer gern Sachen auseinandergenommen oder kaputt gemacht. Und da war auch immer so ein bisschen der Wille, vor allem ältere Menschen zu irritieren dabei. Also das hatte ich immer.
Findest du denn, dass unsere Schule das fördert? Also weil du sagst gerade, deine Lehrer würden das anders sehen. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass in der Schule diese Art Dinge verstehen zu wollen, die du jetzt beschreibst, dass das dann nicht so vorkommt.
Na, überhaupt nicht. Also ich finde, Schule ist echt stehen geblieben, größtenteils. Wobei das auch stimmt auch nicht überall. Also als meine Kinder in die Grundschule kamen und wir so den ersten Elternabend da gemacht haben, dachte ich, wow, wie cool. Das ist ja völlig neu und ganz anders, als ich das noch kannte. Und das fand ich total großartig. Also allein die Art und Weise, wie meine Kinder lesen und schreiben gelernt haben. Ich weiß, das ist eine Methode, wo viele die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Die haben gelernt, erstmal die Laute zu erkennen und dann versucht, diese Laute zu verschriftlichen. Das heißt, orthografisch war das Katastrophe am Anfang. Aber die haben halt versucht zu hören, welche Laute kommen in den Wörtern vor und haben das dann eben mit den Symbolen, die sie in diesem Haus hatten, versuchen zu verbinden und dann ihre Texte zu schreiben. Das war ganz anders, als wie ich lesen und schreiben gelernt habe. Ich habe erstmal im Grunde nur Kringel aufs Blatt gemacht und eben E's gemalt und N's gemalt und U's gemalt. Und ich konnte am Ende von der ersten Klasse schreiben, Eis, Sie und Nie. Aber meine Kinder, die konnten am Ende der ersten Klasse ihre Gedanken zu Papier bringen und konnten Nachrichten schreiben. Und das fand ich einfach total toll. Also ich weiß noch, ich habe einmal, war ich mit meinem Sohn verabredet, irgendwie an dem Skateboard was rumzuschrauben. Und ich bin aber eingeschlafen. Das war irgendwie, es war so ein gemütlicher Nachmittag. Und er hat halt auf mich gewartet und gewartet. Und am Abend habe ich einen echt schlimmen Zettel neben dem Telefon gefunden. Das war so ein langer, etwas länglicher, also im Grunde vom Format wie so ein DIN A Langumschlag, nur eben hochkant, ja, mit ganz vielen Linien. Und die ersten Linien, die waren alle leer. Und es war so die Wartelinien. Und unten drunter, die letzten, keine Ahnung, 5 Zeilen oder so, war dann so ein kleines Gedicht in Anführungszeichen. Da stand dann sowas wie: typisch Papa, sagt er, kommt gleich, schnarch, schnarch, schläft er. Und es war alles am Ende der ersten Klasse, das hätte ich niemals machen können. Aber es war einfach, ja, die Kinder haben gelernt, ihre Gedanken zu verschriftlichen und festzuhalten. Und das fand ich super. Und das war bei mir nicht so. Und da dachte ich, wow, ist schon krass, wie sich die Schulzeit geändert, die Schule geändert hat. Ja, und dann kamen die halt in die weiterführende Schule und da war es genauso wie bei mir damals. Und das fand ich echt enttäuschend. Also es fing gut an, aber so diese ganzen Veränderungen, die ich so in der Grundschule gesehen habe, die wurden einfach nicht in den weiterführenden Schulen weitergeführt, leider. Das Einzige, was die da anders hatten, war, dass die immer Doppelstunden hatten. Das fand ich ganz gut. Also, dass die eben nicht 6 unterschiedliche Fächer am Tag hatten, sondern 3 und entsprechend weniger dicke Bücher mitnehmen mussten. Aber ansonsten war das so wie bei uns. Schade eigentlich. Sowieso Schule. Also, ich finde zum Beispiel Noten, ich bin total gegen Noten.
Ja, es vermittelt ja auch eigentlich einfach nicht. Also man lernt halt nicht, um Dinge zu verstehen, wenn man Noten bekommt, sondern um eine gute Note zu kriegen. Und das setzt irgendwie einen komischen Anreiz, finde ich.
Ja, und eigentlich wirst nicht du benotet, sondern dein Lehrer benotet, schon, ne? Wie gut er dir was beigebracht hat. Also es ist total, schlechte Noten sind für mich eher ein Zeichen für schlechte Lehrer.
Ja, total. Glaubst du, dass so Formate wie Wissen macht A und die Maus geholfen haben, um da rauszukommen, um trotzdem den Leuten das Gefühl zu geben, vor allem den Kindern, dass Wissen Spaß machen kann?
Ich glaube, es kann helfen, einfach zu merken, dass neugierig zu sein völlig in Ordnung ist und dass es das ist, was uns als Menschheit eben auch weiterbringt. Also, dass man auch Sachen mal ausprobiert und auch Sachen falsch machen darf und muss, um irgendwie aus den Fehlern zu lernen, weil wir lernen ja einfach durch Versuch und Irrtum und nicht durch Versuch und alles richtig machen. Da lernen wir ja nicht draus. Und ja, das, also immer wenn wir auch bei Wissen macht A gezeigt haben, wie was nicht funktioniert, was wir natürlich tunlichst vermieden haben, aber es ist halt passiert, dann hat es vielleicht auch gezeigt, das läuft nicht immer alles so glatt. Oder wenn diese Experimente teilweise im totalen Chaos geendet sind. Mhm. Auch das zeigt natürlich, ja, es läuft nicht immer total glatt, aber wir haben zumindest Spaß dabei. Und das ist ja eine große, ich finde das total wichtig, dass man einfach Spaß an den Sachen hat.
Ja.
Und in der Schule ist es halt schwierig, Spaß zu haben. Also es gibt natürlich Lehrerinnen und Lehrer, die schaffen das total gut. Aber es gibt auch welche, die machen alles komplett kaputt. Also die haben ein Fach und du fragst dich, warum? Warum hat der sich für Geschichte interessiert und macht jetzt Geschichtsunterricht, der einfach zum Einschlafen ist?
Ja.
Das ist einfach, ich glaube, viele Lehrerinnen und Lehrer wissen gar nicht, wie viel Macht sie eigentlich haben. Also sie können ein Interesse zum Lodern bringen, aber eben auch richtig austreten. Und das schaffen die.
Ja, leider, ich weiß.
Und das ist halt, das ist was total Wichtiges. Natürlich ist es im Fernsehen so. Fernsehen ist in erster Linie Unterhaltung. Wir haben jetzt keinen Lehrplan, den wir erfüllen müssen. Und wir geben auch keine Noten. Deshalb gucken die Leute lieber Fernsehen, als zur Schule zu gehen, nehme ich mal an. Und das ist natürlich dann ein unfairer Vergleich. Also wir haben nicht so die Anforderungen, wie eine Schule die hat.
Du hast gerade gesagt, ihr habt bei Wissen macht A tunlichst vermieden, dass da was schief geht.
Also das liegt einfach daran, wir hatten ja ungefähr 7 Minuten Zeit, 7,5 Minuten Zeit für die Moderation. Und wir hatten ja diese 5 Beiträge und die Moderation mussten irgendwie es schaffen, von dem einen Beitrag zum nächsten rüberzuleiten. Und dann noch irgendwie was gleichzeitig, irgendwas Neues dazuzubringen. Und das bedeutet, das war alles halt sehr gut vorbereitet. Wir wussten, welche Informationen dann da gebracht werden sollten. Wir wussten, was eigentlich vielleicht auch, welches Experiment diese Information dann weitergeben kann. Und dann ist es natürlich doof, wenn du 1 Minute oder 2 Minuten für so eine Moderation Zeit hast und du merkst, ah, es haut nicht hin, weil es irgendwie zu lange dauert oder weil immer was schief geht. Dann macht man so eine Moderation halt so lange, bis es klappt, damit man da was Vorzeigefähiges hat. Und deshalb sind die ganzen Sachen, die schief gegangen sind oder wo wir uns versprochen haben oder wo mir was auf den Boden gefallen ist, was nicht auf den Boden fallen hätten dürfen, entweder haben wir es so lange gemacht, bis es so war, wie es mir gefallen hat, oder ich habe gemerkt, hey, das ist ganz lustig, wenn es auf den Boden fällt, wir lassen es einfach drin. Das kann natürlich auch passieren. Das ist ja auch so ein Ding, manchmal, wenn man Fehler macht, entsteht was völlig Neues draus. Ja. Und das ist das Schöne, das ist, glaube ich, das, was bei Wissen macht A, na gut, das Publikum weiß natürlich nicht, was jetzt geplant war und was nicht geplant war. Aber ich habe beim Schreiben zum Beispiel gemerkt, dass Sachen, die als Fehler anfingen, plötzlich so ein Eigenleben entwickelten und daraus was total Lustiges und Unterhaltsames wurde. Und das ist für mich als Macher was total Befriedigendes und was total Schönes. Und das ist aber auch was einem in der Schule abtrainiert wird. Weil jeder Fehler wird eigentlich bestraft. Dabei müsste es umgekehrt sein. Jeder Fehler, vor allem wenn aus dem Fehler was Neues entsteht, sollte eigentlich belohnt werden.
Ja, und da sind wir wieder beim Thema Noten, ne? Also Noten machen das halt gar nicht, ne? Dass man halt irgendwie auch so vermittelt, man kann aus einem Fehler lernen, man kann mit einem Fehler was machen, ne? Das stimmt schon.
Ja.
Wir haben jetzt ganz viel, und du hast es auch angesprochen, über Neugier geredet und haben das mit ein bisschen den Blick auf die Bildung mal angeschaut. Wo würdest du denn sagen, dass diese Werte noch fehlen heute in der Gesellschaft? Wie hat sich das jetzt im Laufe der Jahre in deiner Zeit verändert?
Ich weiß gar nicht, ob sich das verändert hat, aber mein Gefühl ist, dass es oft so ein, das klingt jetzt total, wie soll ich sagen, voll revolutionärmäßig, aber es ist so ein wie so ein kapitalistisches Nullsummenspiel. Also, ich gewinne nur, wenn du verlierst.
Ja.
Das kommt mir oft so vor. Und das hilft natürlich nicht. Und das ist aber, es hat sich so weit verbreitet. Und das ist irgendwie bescheuert, weil das bringt uns ja nicht weiter. Also, Kompromisse sind zwar immer ein bisschen doof, weil man immer was streichen muss von seiner eigenen Liste, aber so ein Kompromiss hat auch viele Vorteile, weil man natürlich auch lernt, andere Perspektiven zu sehen und vielleicht auch anzuerkennen und dann vielleicht auch zu merken, ja, ist auch gar nicht so schlecht. Also man kann dem vielleicht was abgewinnen, was der andere vorgeschlagen hat. Aber dadurch, dass es halt oft so ausschließlich gehandhabt wird, also entweder my way or the highway, das funktioniert oft nicht. Das finde ich, das hat sich schon geändert irgendwie. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt nur an Social Media liegt, weil man da so immer bekräftigt wird in der eigenen Meinung und gleichzeitig auch mitbekommt, dass die andere Meinung total falsch ist. Könnte sein, dass das vielleicht eine Rolle spielt. Und natürlich überlege ich auch, ob ich vielleicht selbst dazu beigetragen habe, mit meinen Sendungen, aber Da bin ich noch zu keinem abschließenden Ergebnis gekommen.
Ich werde trotzdem einmal kurz nachfragen, kannst ja sagen, ob du darauf antworten willst oder nicht. Inwiefern könnte das da zu beigetragen haben? Was sind so deine Ideen da?
Na, ich bin ja Teil von diesem ganzen Medienzirkus, wenn du so willst. Und
ist man, wenn man Teil von Medien ist, direkt, also wenn man selber andere Werte vermittelt, kann man doch auch dem ein Gegengewicht entgegenstellen, oder?
Ja, vielleicht schon. Also ja, natürlich kann man das. Also ich müsste jetzt mal wirklich überlegen, wo ich vielleicht eine Position hatte. Naja, also eine Position, die ich kompromisslos verteidigen würde, wäre zum Beispiel, dass man sehr wohl den Horizont einfach so weit wie möglich halten sollte und nicht anfangen sollte, so einen Tunnelblick zu haben.
Ja. Ich glaube, das schließt sich nicht aus. Also man kann ja Prinzipien haben, über die nichts drüber geht.
Ja.
Und gerade wenn es Werte sind, wie zum Beispiel Toleranz und Respekt, dann ist das ja mehr als, dann ist das die Basis fürs, ich denke jetzt ja auch gerade ein bisschen laut, das ist ja für mich die Basis des Miteinanders. Und daraus entstehen ja dann auch die Kompromisse und der offene Horizont, die Neugier für andere Menschen.
Und ich glaube, das ist so, ja, wenn man so über Werte spricht, da ist natürlich Neugier, aber auch so ein Moment von Selbstreflexion, ob was habe ich richtig gemacht, was habe ich falsch gemacht, wo kann ich vielleicht noch Sachen anders machen, das ist ja total wichtig. Also ich glaube, das ist auch etwas, was wir vielleicht, und das meine ich, wir haben zu selten gezeigt, wo es alles schief gegangen ist. Es war bei uns in aller Schrammeligkeit doch immer noch relativ perfekt. Und klar, das ist natürlich auch aus der Macherperspektive für mich wichtig, dass es, ich habe eine Vorstellung und es wäre schön, wenn sich diese Vorstellung dann manifestiert in der Sendung beispielsweise. Und deshalb habe ich da vielleicht manche Fehler nicht so zulassen können, wie es vielleicht dann auch hilfreich gewesen wäre, um andere Aspekte noch mit reinzubringen. Einfach weil das nicht gepasst hat.
Das ist ja sehr reflektiert von dir.
Ja, also ich habe jetzt leicht reden, weil ist ja schon alles passiert. Und ich habe irgendwann auch gemerkt, also ich war sehr viel extremer, was das anging, in der ersten Hälfte oder in den ersten zwei Dritteln von Wissen macht A. Weil es war immer so, ich habe halt die Texte geschrieben und das recherchiert und habe dann diese Auszugslisten gemacht. Also es sind die Listen, wo drin steht, welche Requisiten wir brauchen, welche Kostüme beispielsweise oder welche besonderen Ausstattungsgegenstände oder so. Und dann waren wir im Studio und dann habe ich im Studio Regie gemacht und also ich hatte sehr, sehr genaue Vorstellungen, wie das alles auszusehen hatte. Und die Sendung zusammengebaut, das habe aber nicht ich gemacht, sondern das haben andere Leute gemacht. Mhm. Und eigentlich habe ich immer relativ genau beschrieben, vor allem wenn es Schnitte gab, die es normalerweise bei uns ja im Studio nicht gab, nur genau beschrieben, wo, wann ein Schnitt passieren sollte. Und wenn das dann in der fertigen Sendung anders war, als ich das eigentlich aufgeschrieben hatte und in meinen Augen zum Beispiel das Tempo total kaputt gemacht worden ist, dann wurde ich richtig, also dann konnte ich richtig sauer werden, weil ich mich gefragt habe, kann es sein, dass, also wieso liest niemand das, was ich geschrieben habe beispielsweise, oder fragt einfach mal nach. Und irgendwann ist mir aufgegangen, es ist einfach so, nicht jede Sendung kann so perfekt sein, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es ist auch nicht schlimm, weil wir machen so viele Sendungen. Bei der nächsten Sendung gibt's einfach einen neuen Versuch und da kann ich dann wieder aufs Neue probieren, dass es so wird, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das hat so ein bisschen Entspannung reingebracht. Aber ich glaube, diese Erkenntnis, die würdest du in der Sendung natürlich niemals sehen, weil das Machen ist was anderes als das Gucken. ganz klar.
Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass eine gute Fehlerkultur gar nicht unbedingt aus einer Fernsehsendung entstehen kann, die sich auf Wissensvermittlung konzentriert. Weil wenn man halt immer quasi zeigt, was aus Fehlern entstehen kann, dann wird der Fokus so stark darauf geschiftet und weniger auf vielleicht, wie cool dieses Experiment ist, wie cool Neugier ist, wie cool was ausprobieren ist. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die gute Fehlerkultur sollte eigentlich eher aus der Gesellschaft an sich entstehen und aus Schule, aus Elternhaus, aus Interaktion. Ich weiß nicht, ob man als Fernsehsendung jede dieser Verantwortungen erfüllen kann.
Ja, also ja und nein. Ich weiß, Armin hat mal einen Film gemacht darüber, warum sich Geschenkpapier kräuselt in der Sendung mit der Maus.
Da habe ich das gelernt.
Ja, und das ist ganz toll gewesen, weil er hat natürlich recherchiert, wie man das macht und hat einen Wissenschaftler gefunden, der ihm das super erklären konnte, der meinte, es entsteht halt durch die Reibung Wärme und dadurch verändert sich die Struktur des Geschenkbands und es kräuselt sich. So ganz ähnlich, wie wenn du eine Kerze hast und mit einem Föhn auf die eine Seite der Kerze drauf pustest und die wird dann warm und dann wird die da weich und deshalb biegt die sich zu der warmen Seite hin. Und so soll das auch beim Geschenkpapier sein. Und dann hat Armin den Film gemacht und der wurde ausgestrahlt. Und dann gab es ja einen, sagen wir so, Protest von ganz vielen Studierenden aus der RWTH in Aachen. Die meinten, das ist totaler Schwachsinn. Also sowas, wer zählt denn sowas? Stimmt überhaupt nicht. Und haben einen Brief geschrieben an die Redaktion und auch Armin hat dann den Brief bekommen. Und naja, eigentlich gab es dann jetzt mehrere Möglichkeiten. Also Möglichkeit eins wäre gewesen, das so zu registrieren und zu sagen, okay, lief falsch, der Film kommt in den Giftschrank, wir zeigen den nie wieder. Sowas passiert natürlich. Aber was Armin gemacht hat, er hat sich das genau angeschaut und hat sich gedacht, ach scheiße, das war ja echt falsch. Und ist dann zur RWTH gefahren und die haben ihm dann unter dem Mikroskop gezeigt, dass es mit Wärme nichts zu tun hat. Es ist eine.
Sondern mit dem Aufribbeln, ne? Mit, also ja, so erinnere ich das auch. Den Clip erinnere ich auch so.
Es ist so eine Materialverschiebung.
Ja, ja, genau.
Und dann hat er da nochmal einen Film draus gemacht und hat den zweiten Film angefangen mit. Okay, die Geschichte ist folgendermaßen passiert. Wir haben den ersten Film gemacht. Asche auf unser Haupt, das war alles komplett falsch. Und zum Glück haben wir euch als Publikum und ihr habt uns geschrieben und jetzt zeigen wir euch, wie das richtig ist. Das heißt, der hat dann schon auch zugegeben, dass er was falsch gemacht hat. Also hat irgendwie klar gemacht, auch wir sind nur Menschen, auch wir können uns irren. Und wir sind aber erwachsen genug, um sozusagen aus diesen falschen Sachen eben ja was Richtiges zu machen, weil wir eben zuhören und uns auch das Richtige zeigen lassen. Ja, und hat dann eben den zweiten Film gemacht, hat dadurch total für die Glaubwürdigkeit der Sendung mit der Maus was getan. Und natürlich, was für alle Filmemacher perfekt ist, hat aus einem Thema zwei Sachgeschichten machen können, was natürlich großartig ist. Und also da kann man schon was lernen. Das ist auch Teil zu zeigen, wie so eine richtig gute Fehlerkultur funktionieren kann.
Würdest du sagen, dass uns heute diese Fehlerkultur noch mehr abhanden gekommen ist? Ist das irgendwie gleich geblieben? Siehst du da eine Baustelle bei uns in der Gesellschaft?
Ja, also Fehler werden oft als Schwäche angesehen. Und da wir so ein, wir haben so voll die Ellbogenmentalität. Das heißt, jeder will gewinnen. Und sobald ich eine Schwäche bei meinem, in Anführungszeichen, Gegner sehe, kann ich da voll drauf reinhauen und weiß, das zahlt auf mein Konto ein. Und das bedeutet, wenn dann jemand einen Fehler zugibt, ist natürlich die Gefahr da, dass andere da voll drauf einsteigen und sagen, ja, also wenn du da den Fehler gemacht hast, dann können wir uns auch nicht drauf verlassen, dass alles andere, was du jemals gemacht hast, richtig war, im schlimmsten Fall. Und das hat so was Absolutes was natürlich das Zugeben von Fehlern echt schwierig werden lässt.
Wenn man sich nicht mehr traut, weil man ja sowieso auf den Deckel kriegt. Ne?
Ja, und du hast es in der Politik ganz extrem. Also das finde ich so fürchterlich. Ist egal, welche Partei. Alle hauen sofort drauf los, wenn jemand aus der anderen Partei irgendwas falsch gemacht hat. Also ich muss da immer dran denken an dieses Sprichwort, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen, weil das ist absolut genau das. Und das finde ich echt fürchterlich. Und Politikerinnen und Politiker sind, auch wenn man das nicht so gerne hört, aber die haben eine Vorbildfunktion, die sind Vorbilder. Und wenn die sich nicht ordentlich benehmen, dann sagen alle anderen Menschen, der macht es doch auch, muss ich doch nicht anders machen. Und das ist echt schlimm. Ich kling voll wie so ein alter Opa, der sich voll aufregt über, ja, das Benehmen früher war viel besser. So meine ich das gar nicht. Aber es ist einfach so eine Art von Decency, die man haben sollte, an den Tag legen sollte, egal wo man arbeitet. Und das vermisse ich teilweise extrem.
Wie würdest du dir denn eine Gesprächskultur, eine Miteinanderkultur wünschen?
Das Lustige ist ja, wenn du Gesprächskultur sagst, hört man erstmal sprechen. Aber da gehört auch sehr viel Zuhören, eigentlich fast mehr Zuhören dazu als Sprechen. Also müsste aus der Gesprächskultur eigentlich eine Zuhörkultur werden und dann mal kurz ein bisschen nachdenken und dann vielleicht was sagen.
Das Wort habe ich mir direkt mal aufgeschrieben. Ich muss sagen, dass ich Zuhörkultur ist ein wunderbares Wort.
Ja, weil Gesprächskultur ist wieder sowas, also Zuhören ist auch eine aktive Tätigkeit.
Ja.
Aber Sprechen, das ist so, wenn du in einem Restaurant bist und du unterhältst dich und du merkst, okay, der Lautstärkepegel, weil am Nachbartisch reden die Leute auch und es steigert sich immer weiter hoch, bis irgendwann alle gefühlt brüllen und der ganze Raum voll ist mit Schall und du gar nichts mehr verstehen kannst und es auch kein schönes Gefühl mehr ist, weil es nur noch klirrt in den Ohren. Und das ist der Nachteil von Gesprächskultur. Zuhörkultur ist da sehr viel angenehmer, weil es einfach leiser ist.
Ja, man lernt was über eine andere Sicht auch.
Ja.
Wie würdest du sagen, kann man damit umgehen, wenn das Gegenüber keine Lust hat auf Zuhören und man selber dann in so eine Kompromisshaltung, respektvolle Haltung reingeht, aber die Person vielleicht nicht? Wie kann man damit umgehen?
Also, da muss man, glaube ich, erstmal tief durchatmen.
Ja.
Es kommt immer darauf an, was das für eine Situation ist. Also fängt man gegenüber an zu schimpfen oder ist da überhaupt keine Bereitschaft zuzuhören, dann bringt es auch nichts, dass ich da bleibe, ehrlich gesagt. Also wenn ich in einem Gespräch bin und ich werde angebrüllt, um es mal so ganz extrem werden zu lassen, dann ist eigentlich meine erste Reaktion, dass ich erstmal so eine Warnung gebe nach dem Motto, in diesem Ton kommen wir nicht ins Geschäft. Also entweder wir finden ein Lautstärke-Level und auch ein respektvolles Umgehen miteinander, sodass wir beide auf Augenhöhe miteinander reden können. Und wenn das nicht möglich ist, dann gehe ich einfach, weil dann ist mir meine Zeit da echt zu schade. Das ist natürlich schlimm, so einen Rückzieher zu machen, weil das auch nichts bringt. Aber da zu bleiben, bringt auch nichts. Es macht einfach nur, also es ist einfach nur anstrengend, ohne dass du am Ende einen Erfolg haben wirst.
Ja.
Oder dass keiner einen Erfolg haben wird. Klar, der rumbrüllt, wird wahrscheinlich denken, ach, gewonnen, weil jetzt bin ich nur noch alleine und kann so machen, wie ich es möchte. Aber naja, je nachdem, um was es geht, funktioniert es trotzdem nicht.
Du hast gerade ja schon so ein bisschen den Ton in der Politik angesprochen. Würdest du sagen, dass dieses Thema, wir begegnen uns auf Augenhöhe, dass das da fehlt?
Also ich bekomme ja von der Politik auch nur das mit, was im Fernsehen gezeigt wird oder im Radio oder in der Zeitung.
Ja.
Oder auch natürlich auf den ganzen Accounts von den Politikerinnen und Politikern. Und da muss ich schon sagen, ey, also pass mal ein bisschen auf, was ihr sagt. Es ist so, ich meine, das hat ja Gewicht, wenn du als Volksvertreterin oder Volksvertreter Scheiße erzählst, dann erzählst du Scheiße in meinem Namen. Und das ist etwas, was ich einfach nicht, das möchte ich nicht. Und das ist, glaube ich, vielen vielleicht gar nicht mehr so bewusst.
Ja, den Eindruck habe ich auch.
Und das finde ich dann, da fehlt dann Augenhöhe. Es ist immer eben, immer so ein Wettbewerb. Und aber manchmal ist Kooperation sehr viel erträgnisreicher als ein Wettbewerb.
Ja, schon. Wie kann denn Wissenschaftskommunikation, Wissensvermittlung helfen, um diesen Schiefstand, den wir heute, also den wir jetzt besprochen haben, um da irgendwie was zu tun? Können wir da was tun?
Also ja, Bildung ist sozusagen die Grundlage, finde ich. Wenn Leute so diese Grundlage nicht haben oder ungebildet sind oder keine Ahnung haben, dann kann man denen alles erzählen. Und das ist natürlich ein Problem. Und ich kann mir gut vorstellen, warum zum Beispiel die Taliban nicht wollen, dass Frauen Schulbildung genießen. Weil das ist der beste Weg, jemanden klein zu halten.
Ja.
Und das gilt aber auch natürlich bei uns. Also wenn Leute keine Ahnung haben, dann sind das am Ende im schlimmsten Fall nur so willfährige Befehlsempfänger, also Zombies eigentlich. Aber ich will ja nicht unter Zombies leben. Ich will ja Leute haben, die ihren eigenen Willen haben. Das ist übrigens bei Kindern auch so. Ich will ja nicht, dass meine Kinder irgendwelche hirnlose Zombies werden. Also muss ich dafür sorgen, dass die ihren eigenen Willen entwickeln. Das Problem dabei ist natürlich, dass die ihren eigenen Willen dann an ihren Eltern zuerst mal ausprobieren. Und das ist sehr, sehr anstrengend. Aber am Ende, glaube ich, ist es besser, als wenn die immer nur das machen, was ich denen sage. Weil ich meine, ich habe ja auch von nichts Ahnung. Und das weiterzugeben, ist total bescheuert. Es gibt ein tolles Buch. Ich glaube, das war eigentlich gar nicht ernst gemeint, als es geschrieben wurde. Es heißt das Peter-Prinzip. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Geschrieben von einem Wissenschaftler, der Peter mit Nachnamen heißt. Und das Peter-Prinzip besagt, alle Menschen in einer Hierarchie werden so lange befördert, bis sie auf ihrer persönlichen Stufe der Unfähigkeit angekommen sind. Was ja auch auf der Hand liegt. Das heißt, du bist auf der untersten Stufe und arbeitest und füllst sozusagen die Anforderungen zu mehr als 100% aus. Wirst befördert. Auch da, zweite Stufe, es ist noch ein Kinderspiel. Auch da erfüllst du die Anforderungen zu mehr als 100%. So geht's immer weiter. Irgendwann hast du eine Stufe erreicht, wo du die Anforderungen genau zu 100% ausfüllst. Das heißt, mehr geht eigentlich nicht. Was ja völlig okay ist. Nur weiß das natürlich keiner. Also wirst du wieder befördert und plötzlich bist du auf einer Stufe, die du nicht mehr zu 100% ausfüllen kannst. Du kannst dich vielleicht so ein bisschen durchmogeln und vielleicht merkt es keiner, du wirst nochmal befördert im schlimmsten Fall und dann bist du noch bei 50%. Und das heißt, die anderen 50% sind absolute Unfähigkeit. Und um das zu vertuschen, gibt es dann verschiedene Strategien. Das heißt, du kannst dann auch nur noch die Leute befördern, bei denen du siehst, die können mir nicht gefährlich werden. Und so setzt sich diese Unfähigkeit immer weiter die Hierarchie nach unten durch. Und das ist natürlich dramatisch. Und jeder, der in einem Konzern mal gearbeitet hat oder in einer größeren Firma oder in einer Behörde, kennt das wahrscheinlich. Dass irgendwie der Fisch stinkt vom Kopf, sagt man, glaube ich, ne? So ist es da auch. Peter-Prinzip.
Die Verbindung zur Bildung habe ich jetzt noch nicht ganz. Also,
Ach so. Um sowas zu vermeiden oder um einfach auch so ein Gefühl für sich selbst zu haben, ist eben Bildung ganz wichtig. Bildung bedeutet ja nicht nur, dass du Sachen über die Welt erfährst und kennenlernst, sondern dass du auch Sachen über dich selbst erfährst und dich selbst kennenlernst. Das war das Tollste bei mir an meinem Studium beispielsweise. Das hat jetzt nichts Wissenschaftliches, sondern es war ein Kunststudium. Aber das Tolle ist, wenn du halt Arbeiten gemacht hast und du hast gemerkt beim Machen, oh Gott, da komme ich, das ist irgendwie nicht rund, aber das wird schon keinem auffallen. Ich mache das jetzt einfach mal weiter und wahrscheinlich bei der Besprechung im Seminar ist es auch okay, weil da gibt es so viele andere Sachen, über die man sprechen kann. Also kann ich das mal schludern und gebe das so ab. Und dann wurde das besprochen und dann war es eben ganz interessant, dass genau die Stelle, wo ich selbst das Gefühl hatte, das haut nicht richtig hin, das ist nicht rund. Und da haben dann alle den Finger drauf gelegt. Und das ist natürlich super, weil ich habe da für mich gelernt, okay, ich kann mich eigentlich auf mein Gefühl verlassen. Wenn ich das Gefühl habe, da ist was nicht richtig rund, dann sollte ich da so lange dran arbeiten, bis es richtig rund ist, bis ich damit zufrieden bin. Und diese Rückmeldung gehört auch zur Bildung dazu. Und das ist eben total wichtig, auch da Fehler zu machen und eben dann nicht nur was über das Ding zu lernen, was du bearbeitet hast, sondern eben auch was über dich zu lernen. Und deshalb ist Bildung so wichtig und deshalb hilft Bildung in allen Lebenslagen. Einfach, weil es natürlich kritisches Denken fördert. Es fördert aber auch Selbstreflexion und darüber nachdenken, ob das alles, was ich gemacht habe, richtig ist. Es hilft zu beurteilen, wo ich vielleicht Sachen anders machen kann oder vielleicht ein bisschen optimieren kann. Und es hilft auch zu sagen, nee, das ist jetzt jenseits von dem, was ich kann. Da muss vielleicht jemand anders ran. Also zuzugeben, dass man da einfach ein Defizit hat, was ja auch völlig okay ist.
Dann brauchen wir aber den Bildungsbegriff, den wir schon ganz am Anfang rausgearbeitet haben. Weil so wie ich Schule erlebt habe und so wie du es auch beschrieben hast, ist das ja gar nicht der Fokus.
Nee, Schule hat eher den Fokus, so Rädchen im Getriebe herzustellen.
Ja, genau.
Also, wenn du überlegst, dass unser Schulsystem ja eigentlich so entstanden ist in Zeiten der Industrialisierung, da brauchten eben die Fabrikanten Arbeiterinnen und Arbeiter, denen man im besten Fall schriftliche Anweisungen geben kann, die dann umsetzen in der Fabrik. Also war Lesen und Schreiben, die Fähigkeiten, die beigebracht werden mussten. Vielleicht noch ein bisschen rechnen. Und so, dabei ist es ja geblieben. Aber dass sich die Anforderungen an unser Arbeitsleben und auch an unser Leben ja in den letzten 150 Jahren ein bisschen geändert haben, hat in der Schule noch gar nicht so Eingang gefunden. Und daran müsste halt gearbeitet werden.
Glaubst du, dass diese Überforderung mit diesen neuen Anforderungen auch, jetzt stelle ich die Frage schon so mit so einer Antwort drin, naja, du kannst ja mal deine Meinung dazu sagen. Also glaubst du, dass diese neuen Anforderungen und diese Überforderung, die viele Menschen, mich eingeschlossen, manchmal spüren, dass man daraus auch, dass daraus eben dieser Hass, man begegnet sich nicht mehr auf Augenhöhe, man hat eine Ellenbogenkultur, wie du es genannt hast, dass das daraus entstehen kann?
Ich weiß nicht, ob es daraus entsteht oder ob es vielleicht auch ein Ergebnis daraus ist, aber auf jeden Fall ist es ja da. Und wir kennen das ja alle von zu Hause. Also ohne jetzt mal den Computer anzumachen ins Handy zu gucken und Doomscrolling zu machen, wenn ständig irgendwelche Anfragen an einen kommen. Also du musst noch staubsaugen und vielleicht bügeln und dann muss der Hund noch raus und keine Ahnung, was da noch alles ist. Dann irgendwann ist es einfach zu viel. Und dann möchte man nur sagen, ja, stopp mal. Ich weiß ja, dass ich das alles noch machen muss, dass es auf meiner Liste drauf ist. Aber ich brauche jetzt mal irgendwie einen Moment, um durchzuatmen. Und so ähnlich ist es ja mit allen News, die uns jeden Tag erreichen. Wir werden ja zugeballert mit Informationen und Nachrichten. Mhm. Und natürlich ist da die Reaktion, jetzt ist mal Schluss hier. Nur können wir das nicht machen, Schluss machen, weil die ganzen Apps und die ganzen Social Media Seiten sind so konstruiert, dass wir einfach hängen bleiben. Also unsere tiefsten, wie soll ich sagen, Instinkte werden da ja angesprochen. Und wir werden ja immer wieder aufs Neue getriggert, doch noch weiter zu scrollen. Und das ist einfach fies. Was ist einfach gemein. Und klar ist da die Reaktion, gestresst zu sein. Es liegt nicht nur daran, dass alle anderen ein viel tolleres Leben haben und das auch noch auf Instagram zeigen und fotografieren können. Es liegt auch daran, dass es einfach so viel ist. Und wir haben einfach so eine riesen Auswahl an Sachen, die wir machen können und haben dann so eine Überforderung, dass wir gar nicht eine Auswahl treffen können, weil es einfach zu viel ist. Manchmal ist es einfach besser, nur zwischen, keine Ahnung, Käse und Nutella entscheiden zu können, als so ein ganzes Buffet zu haben und völlig überfordert zu sein.
Wie können wir denn dieser Überforderung begegnen?
Da zitiere ich gerne Peter Lustig. Ausschalten, wahrscheinlich, ja. Es ist so blöd es klingt, aber mal rausgehen. Im Englischen sagt man touch grass, also sich die Hände wirklich dreckig machen. Ist ja auch das bei Wissen macht A. Einerseits ist ja ganz klar, Primärerfahrung trumpft Sekundärerfahrung. Also alles, was ich selbst First-Person-mäßig erlebe, ist immer besser als das, was ich nur aus zweiter Hand erlebe oder erzählt bekomme. Und das war im Grunde eine der Hauptaufgaben für mich bei Wissen macht A, eben die Leute, die das gucken, so ein bisschen zu aktivieren. Also, dass die selbst versuchen, die Küche zu Hause im Chaos versinken zu lassen, ganz zur Freude der Eltern. Aber dass man einfach selbst mal probiert, ey, was passiert denn jetzt wirklich, wenn ich, keine Ahnung, Natronpulver und Essig zusammenmische? Und klappt das tatsächlich, dass dann irgendwie die Kerze ausgeht und so? All solche Sachen, das mal selbst auszuprobieren, sich die Hände selbst dreckig zu machen, das ist halt total wichtig. Und das ist etwas, was uns dank Digitalisierung auch völlig abgenommen wird. Wir können alle den menschlichen Körper sezieren, ohne jemals nur einen Tropfen Blut auf die Latexhandschuhe bekommen zu haben. Das kann man toll finden, aber wir sind ja Menschen mit verschiedenen Sinnen. Und je mehr Sinne gleichzeitig angesprochen werden, desto besser funktioniert es, dass das Gehirn das behalten kann, was man da gerade ausprobiert. Und das ist etwas, was natürlich, keine Ahnung, am Computer oder am iPad oder am Telefon völlig, ja, klein gemacht wird. Du hast immer nur was du sehen kannst. Du fühlst nichts Verschiedenes, du riechst nichts Verschiedenes, es ist immer nur das Sehen. Und das ist natürlich echt langweilig und stresst wahrscheinlich auch irgendwann das Gehirn, könnte ich mir vorstellen. Also deshalb ist Sachen ausmachen und rausgehen, und jetzt klinge ich auch wie meine Eltern wieder, fürchterlich, aber gar nicht so verkehrt. Oder zumindest zu gucken, okay, wie kann ich denn sonst noch so meine Arbeit erledigen? Also ich beispielsweise, ich habe unglaublich viele Notizbücher, weil ich gerne einfach schreibe oder kritzle oder einfach mit Farben rummansche. Auch manchmal ohne Sinn und Verstand, aber es ist einfach was anderes, als wenn du das nur mit dem Finger auf einer Glasscheibe machst.
Ja klar, also einfach auch mal ein paar Ideen aufschreiben. Das heißt natürlich nicht, dass man die neuen Medien, dass die nicht auch ankommen können. Man kann ja auch mit den neuen Medien Wege finden, wie man dieses Selbsterleben, die Selbstreflexion, das kann auch Hand in Hand gehen, will ich sagen, oder?
Auf jeden Fall, ja. Leider ist es oft so, dass Digitalisierung ist immer sowas, es klingt immer so ausschließlich. Wir haben jetzt alle iPads in der Schule. Ja, es bringt nur nicht viel, weil, also, ja. Wenn das Digitalisierung ist, dann, es ist so, als wenn du lernen möchtest, wie man gute Präsentationen macht und dann aber, keine Ahnung, ein PowerPoint-Seminar machst oder gibst und da lernst du einfach, wie du das Ding bedienst, also die App bedienst, aber das hilft dir ja nicht, eine gute Präsentation zu machen.
Ja.
Das ist ja ein Unterschied. Also klar muss man wissen, wie man Werkzeuge gut benutzen kann, damit man auch weiß, wie man sie anders benutzen kann. Das macht ja auch total Spaß. Also du weißt, wie du halt einen Stift benutzt. Und in der Schule wird dir beigebracht, nee, mit dem Füller nicht zeichnen, das ist nicht so gut, das ist ein Schönschreibinstrument. Und wenn du dann mal anfängst, mit dem Füller zu zeichnen und denkst, wow, das ist ja total cool, was man damit machen kann, wenn man verbotenerweise eben damit seine Zeichnungen macht, dann lernt man ja auch was. Das ist auch eine Art von Bildung. Einfach auch die Regeln, die einem beigebracht worden sind, mal zu umgehen oder zu brechen. Das macht ja auch total Spaß und hilft bei der persönlichen Entwicklung ungemein.
Da schließt sich der Kreis zum also du hast am Anfang gesagt, dass es super wichtig ist, dass wir unseren Horizont erweitern und nicht so im Tunnelblick festhängen. Und so ähnlich ist es hier auch, also dass wir halt sagen, okay, probier dich aus, guck, was neu ist. Ja, schau eben nicht nur ganz in Bahnen auf die Welt, sondern guck mal rechts und links. Was ist da noch?
Genau. Celebrate your lack of plan.
Ja, genau. Ja, hast du noch irgendwas, was dir wichtig ist, wenn wir zurückblicken auf das Jahr 25, auf die letzten Jahre? Gibt es etwas, was du meinen HörerInnen noch mitgeben möchtest?
Alles Gute, es wird besser. Das B war jetzt nicht richtig ausgesprochen. Ich sag's nochmal. Ich weiß gar nicht, ich find's immer so schwierig, Sachen mitzugeben. Also, ich glaube, eine Sache, die ich allen immer mitgeben möchte, ist, mach dir einen Spaß draus. Das ist also zumindest etwas, was ich immer versuche. Bei Sachen, die total langweilig sind, versuche ich mir immer einen Spaß draus zu machen. Manchmal geht's leichter und dann gibt's Situationen, da geht es nicht so leicht, aber ja, es hilft, Sachen mit Humor zu nehmen, wirklich. Also mir hilft es zumindest.
Ja. Und vor allem auch, dass man sich selber vielleicht nicht immer so ernst nimmt. Also, dass man auch mal ein bisschen gnädig zu sich ist, dass man auch sich selber mit Humor nimmt, würde ich sagen.
Ja, total. Also, hilft mir auch sehr.
Ja. Okay, es war mir eine große Ehre, dich im Gespräch zu haben. Und danke für deinen Blick auf die Gesellschaft und auf Bildung, auf alles das, was wir jetzt gestriffen haben. Das waren tolle Erkenntnisse. Vielen Dank dafür.
Danke dir.
Und damit schließe ich die diesjährige Weihnachtsfolge und bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei euch, liebe HörerInnen, für dieses tolle Jahr. Ich wünsche euch nun frohe Weihnachten und hoffe, dass ihr gut in 2026 ankommt. Wenn euch das Format gefällt oder diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über Bewertungen. Das ist für mich einfach der größte Lohn und hilft mir am meisten weiter. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, es war mir eine Freude mit euch und ich hoffe, euch in 2026 wiederzuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!